Ich habe Projekte betreut im zweistelligen Milliardenbereich und mich natürlich auch anstecken lassen von der Euphorie, einen solchen großen Deal zu unterschreiben und irgendwann nach der Zustimmung der Kartellbehörden auch zu closen, also wirklich dann über die Bühne zu bringen. Das macht man ein, zwei Mal, dann wird auch das schon irgendwann zur Routine. Man merkt so ein bisschen selber, wenn man in den Spiegel schaut, dass man doch etwas schneller altert, als einem selber lieb ist. Man stellt sich dann aber auch die Frage aufgrund anderer Erlebnisse, die man hat, ob das denn tatsächlich das ist, was man ein Leben lang machen möchte und ob es denn wirklich für einen selbst so erfüllend ist.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen heute Dr. Christoph Scheuren, Förster und Experte für Nachhaltigkeit. Herr Scheuren, stellen Sie sich doch kurz vor.
Ja, vielen Dank, Herr Lang. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Mein Name ist Christoph Scheuren. Ich bin Förster und Unternehmensberater, Experte für Nachhaltigkeit und ich bringe die Führungsetagen in den Wald und den Wald in die Führungsetagen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit professionell und sorge dafür, dass Unternehmen diese Chance für sich erkennen und aktiv in ihre Unternehmensstrategie umsetzen.
Wer sein Unternehmen heute nicht nachhaltig aufstellt, den würde es morgen nicht mehr geben. Eine meines Erachtens gewagte These von Ihrer Webseite. Haben wir mit Nachhaltigkeitsthemen nicht den Anschluss an die Weltwirtschaft verloren? Wir haben ja heutzutage eine große Diskussion zu E-Mobility oder auch Atomausstieg. Wie sehen Sie das?
Nachhaltigkeit betrifft den Kern meines Geschäfts, weil es bedeutet, dass ich am Ende mit meinen Ressourcen vertrauensvoll und sorgsam umgehe und damit so wirtschafte, dass ich mein Unternehmen nicht nur für mich betreiben kann, sondern in die nächste Generation übergeben kann und vor allem nicht auf Kosten anderer wirtschafte. Und wir als Förster behaupten immer, wir hätten es erfunden vor über 300 Jahren. Das stimmt nicht ganz, denn derjenige, der mit der Erfindung in Zusammenhang gebracht wird, Ernst Karl von Carlowitz, ist Kunde von Förstern gewesen. Er ist der sächsische Oberberghauptmann im Erzgebirge gewesen und hat mit einem Mal erkannt, dass sein Vorrat und sein Supply an Holz, den er brauchte für seine Bergwerke, nicht mehr geliefert werden konnte, weil das Erzgebirge oder weil die Hänge schlicht nach und nach abgeholzt und abgeerntet wurde und sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, was denn danach kommt. Und daraus haben wir eben aus der Motivation, dass unsere Kunden gesagt haben, wir brauchen aber eine gesicherte Lieferkette auch über Generationen hinweg, unser Wirtschaftsprinzip der Nachhaltigkeit entwickelt. Und dieses Wirtschaftsprinzip hat sich auch in andere Teile übertragen und wird auch in vielen Unternehmen gelebt. Ich sage immer, wenn ich in ein Unternehmen komme, denen ich Nachhaltigkeit am wenigsten erklären muss, sind die Finanzer, denn die wissen, dass sie nicht mehr Geld ausgeben können, als sie haben.
Ja, jetzt ist ja Nachhaltigkeit für viele Menschen nicht so ganz greifbar. Es wird immer mit Mehrarbeit, mit Aufwand in Verbindung gebracht. Allerdings hat man keine kurzfristigen Erträge daraus, so denken die Menschen. Aber vielleicht erklären Sie nochmal auch das Thema ESG, Nachhaltigkeit als Begrifflichkeit.
Gerne. Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr vielfältig. Sie hatten es gesagt, ich hatte gesagt, wo es herkommt oder woraus man es ableiten kann. Ich habe Ihnen was mitgebracht, das kann man jetzt nicht sehen, sondern ich könnte es nur vorlesen. Aber was Sie hier jetzt vor sich haben, können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach selber recherchieren. Das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die Sustainable Development Goals. Und zwar sind das die Nachhaltigkeitsziele, auf die sich die Vereinten Nationen geeinigt haben. Das sind weltweit über 190 Staaten, die Ziele, die man sich gesetzt hat und von denen man sagt, wenn wir tatsächlich unsere Menschheit erhalten wollen und für die Zukunft und zukunftsorientiert und zukunftsgerichtet wirtschaften wollen und leben wollen, dann sind das die Ziele, die wir einhalten müssen. Und Sie werden sehen, dass von den 17 Zielen gerade mal vielleicht 2 oder 3 das sind, was wir normalerweise aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung bisher mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden. Denn Maßnahmen zum Klimaschutz sind natürlich ein Teil der Nachhaltigkeitsziele, genauso Leben unter Wasser oder Leben an Land. Aber das sind 3 von 17 Zielen.
Ja. Ich glaube, das bringen wir nachher mal in die Footnotes unten rein. Und dann kann sich das jeder mal anschauen. Habe ich so auch noch nicht ganz gesehen. Jetzt ist ja Nachhaltigkeit, muss ja irgendjemand im Unternehmen, natürlich auch Privatpersonen, für sich vereinnahmen und muss dann sich das auf die Fahne schreiben. Wie kann man Führungspersönlichkeiten oder Teams dazu bringen, nachhaltig zu wirtschaften und nachhaltig zu sein?
Nachhaltigkeit ist Führungsaufgabe, deswegen ist auch die erste Gruppe, mit denen ich mich im Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, tatsächlich die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung, um eben genau die Übung zu machen, die wir jetzt hier gerade im Kleinen gemacht haben, zu sagen, Nachhaltigkeit betrifft mein gesamtes unternehmerisches Handeln, ist also viel mehr als in Anführungsstrichen nur den Ausstoß von CO2, den ich produziere, zu verringern oder meinen Stromlieferanten umzustellen, sondern es befasst sich tatsächlich damit, was tue ich aktuell, um sicherzustellen, dass es mein Unternehmen morgen und übermorgen noch gibt. Die Hauptaufgabe des Sustainability Managers ist dafür zu sorgen, dass das Geschäft erhalten bleibt. Dass ich zum Beispiel ein Geschäftsmodell habe, was mit den aktuellen Herausforderungen, vor denen wir die Augen zwar verschließen können, aber deswegen sind sie noch lange nicht weg, denen sind wir alle ausgesetzt, was ich tun kann, um auf diese Herausforderungen einzugehen. Ob mein Geschäftsmodell darauf vorbereitet ist, ob ich möglicherweise Produktionsstandorte habe, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Und nicht erst seit der Ahrtalflut wissen wir, dass auch ein mittelständischer Betrieb mit einer Fertigungsstätte neben einem kleinen, geruhsam dahin plätschernden Flüsschen mit einem Mal über Nacht vor dem Ausstehen kann, weil möglicherweise im Rahmen eines Single Sourcing meine gesamte Produktionsstätte überflutet und zerstört worden ist. Und das sind Themen, mit denen ich mich normalerweise sowieso im Rahmen meines Risk Managements auseinandersetze. Und Nachhaltigkeit schafft mir jetzt die Möglichkeit, das, was ich in diesem Bereich tue, zu messen, mit anderen zu vergleichen, aber auch strukturierter für mich zum Teil meiner Unternehmensstrategie zu machen. Was auch bedeutet, dass es nicht nur Führungskräfte betrifft, sondern jeden im Unternehmen. Also es ist kein Bereich, den ich in einer Fachabteilung parken kann, sondern der Chef oder die Chefin der Finanzabteilung muss es genauso in ihr Konzept und in ihre Strategie mit aufnehmen, wie die HR-Abteilung, wie die Produktion, vor allem aber auch wie die Entwicklung. Denn in welcher Weise ich meine Produkte oder meine Services entwickle, welche Services ich als zukunftsträchtig für mich identifiziere, das ist alles Teil dieser Überlegungen. Weswegen auch das Thema Nachhaltigkeit, wenn man sich im Unternehmen mit diesen Themen auseinandersetzt und beschäftigt, für viele gar nicht so neu ist. Das, was neu ist oder neuer oder als jedenfalls als neu wahrgenommen wird, ist die Struktur, in der ich das jetzt berichten kann oder ab nächsten Jahr als große Kapitalgesellschaft auch berichten muss.
Jetzt hatte ich eigentlich eine Frage aufgeschrieben, ob man durch Sensibilisierung Erfolge erzielen kann. Das haben Sie im Prinzip gerade schon beantwortet. Oder ob die Gesetzgebung dort einwirken muss. Die Frage ist wahrscheinlich obsolet, weil nur durch Sensibilisierung wird man wahrscheinlich die Erfolge erzielen.
Das ist richtig. Es gibt genug Beispiele für Unternehmen, die schon vor längerem erkannt haben, häufig im Übrigen im Rahmen von Transformationsprozessen oder auch von Nachfolgeprozessen, wo die nachfolgende Generation sich überlegt hat, was kann ich denn anders machen. Irgendwie möchte man ja auch seinen eigenen Footprint hinterlassen und die Strategie der Generationen zwar fortführen, aber trotzdem einen eigenen Akzent setzen. Und da hat es eben bei einigen Familienunternehmen große Vordenkerinnen und Vordenker gegeben, die gesagt haben, das Thema Nachhaltigkeit wollen wir bei uns ganz oben auf die Agenda setzen und haben das anhand selbstgesetzter Standards, anhand freiwillig bestimmter Standards gemacht und haben dadurch viel Vorarbeit geleistet, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Es zeigt aber auch, es haben einige wenige freiwillig gemacht und gezeigt, dass man trotzdem damit auch unternehmerisch sehr erfolgreich sein kann. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Automarke VD, die Familie von Dewitz, die das auch im Rahmen der Unternehmensnachfolge für sich erkannt hat als wichtiges, vielleicht sogar wichtigsten Teil der unternehmerischen Strategie und damit sehr erfolgreich ist. Es haben aber viele nicht gemacht. Und diejenigen, die es nicht gemacht haben und die bisher davon ausgegangen sind, dass das vielleicht Liebhaberei ist für einige wenige, die sind jetzt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und der Regulation und Regulatorik aufgerufen, zumindest zu berichten, um damit auch zu sehen, wo denn einzelne Bereiche tatsächlich stehen, wie weit man ist in der Erreichung von Zielen und wo es möglicherweise Defizite gibt.
Ja, Antje von Dewitz, eine herausragende Persönlichkeit, meine ich, ist, glaube ich, letztes Jahr über die Alpen mal gelaufen mit relativ wenig Ausrüstung. Sicherlich eine, die es erkannt hat. Jetzt bieten Sie aber auch Seminare oder Veranstaltungen an für Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Sustainable Leadership ist da ein Thema. Was erwartet die Menschen, die zu Ihnen kommen?
Die Menschen, die zu mir kommen, erwartet zunächst einmal eine Location, die geschäftsführungs- und CEO-tauglich ist. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, Hotels zu nehmen, in denen ich normalerweise als Unternehmen auch ein Strategiewochenende stattfinden lassen würde, weil das genau der Rahmen ist, in den auch die Nachhaltigkeit gehört. Wir sind jetzt in 2 Wochen Mitte Oktober wieder im Zillertal in einem komplett aus zertifiziertem Holz gebauten 5-Sterne-Haus, um dort das Thema Nachhaltigkeit in einem geschützten Rahmen. Wir haben maximal 8 Teilnehmende aus völlig unterschiedlichen Branchen, sich dem Thema zu nähern. Und das Einfachste, aber auch Herausforderndste ist, anhand der 17 Nachhaltigkeitsziele für sein Unternehmen zu gucken, wo tue ich denn schon was? Wo bin ich jetzt schon aktiv, entweder bewusst oder unbewusst, weil ich diese Ziele gar nicht kannte oder nicht auf mein Unternehmen übertragen habe? Und gleichzeitig bei der Gestaltung meiner Strategie für die Zukunft zu sagen, welche dieser Ziele sind mir denn so wichtig, dass ich dort mehr machen möchte? Und dann für mich umzusetzen, was brauche es denn, um dorthin zu kommen? Das im Austausch ko-kreativ der Führungspersönlichkeiten miteinander und mit unseren Impulsen. Und das Wichtigste und Besondere, was es bei uns gibt, ist das Thema Nachhaltigkeit zum Anfassen. Und als Förster liegt natürlich nahe, dass ich mit meinen Seminarteilnehmenden in den Wald gehe. Und im Tiroler Bergwald kann man das sehr schön darstellen, wie Organisationsentwicklung im Wald funktioniert. Und das ist gar nicht so weit weg von Organisationsentwicklung im Unternehmen. Denn selbst wenn ich auch bei mir im Unternehmen, egal was ich mache, Veränderungsmaßnahmen umsetze, ist es mit der Veröffentlichung der Struktur oder des neuen Organigramms nicht getan, sondern wir alle wissen, es braucht sehr lange, bis diese neuen Strukturen akzeptiert und tatsächlich auch gelebt werden. Das lebt uns der Wald auch vor. Da kann man sich nicht verstecken. Und da nimmt man vielleicht auch die ein oder andere Idee dann mit für die Gestaltung in seinem eigenen Unternehmen.
Ich habe oftmals, wenn Menschen von einem Seminar kommen und dort was gelernt haben, dann hat man oftmals das Gefühl, jetzt machen sie was, Aber die vergessen das wieder nach 2-3 Wochen oder 2-3 Monaten und kommen wieder in den alten Trott zurück. Jetzt stellen Sie das ja sehr plastisch dar, das finde ich ganz gut. Haben Sie auch ein Feedback von den Unternehmen, Unternehmern, ob das jetzt auch erfolgreich angewendet wurde im Unternehmen?
Das ist uns ganz wichtig. Wir lassen diejenigen, die bei uns an den Seminaren teilgenommen haben, nicht alleine, sondern wir fördern zum einen das Feedback untereinander und auch die Berichterstattung untereinander in unserer Scheuren Forst Community und bieten zugleich aber auch an, diesen Prozess mit zu begleiten. Denn auf der Führungsetage anzufangen, ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt, der dann im Unternehmen ansteht, ist genau das, was wir für uns gemacht haben oder wir für die Geschäftsleitung gemacht haben, dann für die einzelnen Fachabteilungen in genau der Weise auch zu tun. Das machen wir dann meistens im Unternehmen, um das Thema tatsächlich auch überall ankommen zu lassen. Denn es ist nicht etwas, wofür ich mir von außen jemanden einkaufen kann. Natürlich gibt es die Beratungsleistung von uns, aber ich kann ein Unternehmen nicht über Nacht nachhaltig machen. Das ist ein großer Transformationsprozess, ist sogar anders als Transformationsprozesse, die wir bisher kennen, ein immerwährender, weswegen es auch in der Strategie am besten aufgehoben ist, weil auch meine Unternehmensstrategie nie, also jedenfalls hoffentlich nie an ein Ende kommt, sondern immer wieder neue Impulse bekommt. Und die Möglichkeiten, die ich habe, sind eben die Nachhaltigkeitsziele in diese Strategie mit einzubeziehen. Und das erfordert, dass jeder, egal in welchem Bereich er tätig ist, das für sich auch erkannt hat. Und das führt in Unternehmen häufig zu einer sehr positiven Feedbackschleife, weil relativ schnell deutlich wird, dass die Hebel, die ich habe, um Veränderungen in diesen Bereichen anzuschieben, überall verteilt sind. Ich kann viel mehr tun, als ich das gemeinhin denke. Schauen Sie sich eines der Nachhaltigkeitsziele an. Das Nachhaltigkeitsziel 2 bedeutet kein Hunger. Hm. Jetzt kann ich natürlich sagen, den Hunger auf der Welt kann ich alleine nicht stillen oder dieses Problem, was ein weltweites Problem ist, kann ich alleine nicht lösen. Das stimmt aber nicht. Natürlich kann ich auch als Unternehmen in diesem Bereich viel tun und selbst, es ist so unser erster Ansatzpunkt, bei größeren Unternehmen, die auch eine Betriebskantine haben, sich auch betriebswirtschaftlich und nachhaltig mit diesem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht sogar zu schauen, wie viel Abfall produziere ich denn da? Wie viel Abfall produziere ich denn da an Lebensmitteln? Woran liegt das denn? Und schon bin ich bei Überlegungen, die ich betriebswirtschaftlich 1:1 umsetzen kann. Denn das, was ich wegschmeiße, habe ich ja vorher gekauft. Mhm. Ich erfahre also bei allen Nachhaltigkeitszielen, dass die Investitionen, die ich tätige oder die Einsparungen, die ich habe, zum einen betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben, häufig sehr positive, zugleich aber auch auf übergeordnete Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Und das macht es so spannend. Denn die Motivation meiner Mitarbeitenden, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen, jetzt am letzten bisschen meiner Nachkommastelle einer abstrakten Kosten-Leistungs-Rechnung mitzuschrauben oder mitzuwirken, ist was anderes als gemeinsam zu sagen, durch das, was wir tun, leisten wir unseren Beitrag, um Dinge wie den Hunger in der Welt oder die Armut in der Welt durch das, was wir als Unternehmen tun, beeinflussen zu können. Und das geht weit über das hinaus, was ich mit einem Spendencheck oder einer eintägigen Aktion erreichen kann, sondern es setzt sich in meinem Unternehmen und im Mindset meiner Unternehmen fest. Und das ist gerade, und das sehen wir eben auch bei Young Talents, bei jungen Mitarbeitenden, die ich gewinnen möchte, extrem wichtig zu sehen, dass es eben auch darum geht, Ziele zu erfüllen und zu verwirklichen, die über den klassischen Arbeitsalltag im Unternehmen hinausgehen.
Jetzt kommen wir so langsam in das Thema Unternehmensnachfolge rein. Natürlich, wenn ich ein Unternehmen kaufen möchte, soll das natürlich auch gut aufgestellt sein, zukunftsgerichtet. Und dann ist es für mich eindeutig, wenn ein nachhaltig aufgestelltes Unternehmen zum Verkauf steht, im Vergleich zu einem Unternehmen, was vielleicht kurzfristige Gewinne erwirtschaftet, aber das ganze Thema noch vor der Brust hat, ist es klar, welche Wahl ich treffe. Und Sie haben vorhin öfter mal das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung erwähnt. Erklären Sie unseren Zuhörern doch mal, wer muss berichten und wie wird berichtet?
Die gesetzliche Berichtspflicht trifft ab 2025 die großen Kapitalgesellschaften. Das bedeutet, dass ich als große Kapitalgesellschaft im nächsten Jahr von Gesetzes wegen einen Nachhaltigkeitsbericht aufstellen muss. Dieser Nachhaltigkeitsbericht ist Teil meines Jahresabschlusses. Er findet sich im Lagebericht meines Jahresabschlusses und richtet sich nach den sogenannten ESRS, den European Sustainability Reporting Standards. Die beschäftigen sich mit all diesen Themen, die die Gesamtheit der Nachhaltigkeit ausmachen, orientiert sich mittelbar an den 17 Nachhaltigkeitszielen, dröselt das aber sozusagen auf in die Bereiche E, S und G, also Environmental, Social und Governance, also die Struktur, dem ich dem Ganzen in meinem Unternehmen gebe, und hat spezifische Fragen oder spezifische Bereiche, die dort abgeprüft werden, sodass ich am Ende ganz viele Daten über mein Unternehmen in diesem Bereich erhebe, messe, berichte und damit auch dann in nachvollziehbarer Weise in meinen Jahresabschluss aufnehmen kann. Wobei, auch das hatten wir schon kurz besprochen, dieser Bericht im Grunde ein Nebenprodukt ist meiner Nachhaltigkeitsberichterstattung, meiner Nachhaltigkeitsstrategie. Denn ich habe jetzt erstmals die Möglichkeit, durch die Struktur der aller anderen, die dieselbe Größe wie ich haben oder noch größer sind, auch folgen müssen, mich mit diesem Thema strukturiert auseinanderzusetzen. Und ich werde im Rahmen dieses Prozesses und im Laufe dieses Prozesses sehr viel über mich und mein Unternehmen lernen. Gerade im Bereich des Energieverbrauchs erleben viele der Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder Aha-Momente, wenn ich tatsächlich mich damit befasse, welche Daten überhaupt in meinem Prozess jetzt schon anfallen. Und ich gleichzeitig erkenne, dass ich, außer dass sie anfallen, nicht besonders viel damit tue. Diese Daten im Grunde wegschmeiße und statt aus diesen Daten Datenmüll werden zu lassen, nutze ich sie, um sie sinnvoll in meine Unternehmensstrategie einzubeziehen.
Elektrizität ist teuer. Das haben wir schon festgestellt. Und wenn ich sie messen kann und gewisse Maßnahmen entsprechend einleiten kann, um möglicherweise Spitzen einzusparen oder insgesamt Elektrizität einsparen zu können, wirkt sich das natürlich auf meinen G&V positiv auch aus. Und auch hier erkennen wir wieder das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet zum einen natürlich mit Ressourcen zu arbeiten, aber auch das Ergebnis des Unternehmens möglicherweise langfristig gesund zu verbessern. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen einen Nachhaltigkeitsbericht und nehmen Daten auf. Wie nehmen Sie die Daten auf? Wie verarbeiten Sie die? Ist das noch ein Excel-Modell oder gibt es da eine gewisse Software auch für?
Wir haben uns als Sustain Plus GmbH, deren Gesellschafter und Geschäftsführer ich auch bin, mit Sitz in Dautphe, also hier in der Nähe, dazu entschieden, den Schritt von der klassischen Excel-Tabelle weg zu tun und uns bewusst für einen selbst programmierten und selbst entworfenen Weg zu entscheiden, der es den Unternehmen einfacher macht, sich mit diesem für viele Unternehmen tatsächlich neuen Thema auseinanderzusetzen. Und alles das, was zugegebenermaßen in nicht besonders verständlicher Sprache in diesen Standards steht, in Fragen aufzubereiten, die im Unternehmensalltag verständlicher sind. Und unser selbstprogrammiertes Software-Tool bereitet das auf, stellt IT-gestützt diese Fragen, gibt die Möglichkeit, auch verschiedenen im Unternehmen diese Fragen zu beantworten. Und wir, beziehungsweise unser Tool bereitet das dann entsprechend auf, sodass wir hinterher dann bei der Erstellung des Berichts dann auf diese Daten zurückgreifen können. Was ganz wichtig ist, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, so etwas wie einen automatisch erstellten Bericht aufgrund der Komplexität der Themen gibt es nicht. Jedes Unternehmen ist anders, jedes Unternehmen hat andere Standards an Daten, die es erhebt, andere Prozesse, in denen es Dinge berichtet. Selbst wenn ich einen Risk-Management-Prozess habe, ist der möglicherweise in einer Mischung aus Strategieabteilung und Finance-Abteilung. Vielleicht habe ich das auch gar nicht getrennt, weil ich mit der Ressource Mitarbeitende und Führungskräfte sehr sorgsam umgehe und damit die berühmten Hüte auf wenige Menschen verteilt habe. Und das alleine bedeutet, dass ich auch in meiner Beratung auf die individuellen Herausforderungen der Unternehmen eingehen muss. Und das tun wir mit einer mittelstandsorientierten und mittelstandszentrierten Beratung. Und das, was wir mit unserem selbstentwickelten Tool machen, ist, unseren Prozess zu unterstützen, damit es den Unternehmen einfacher zu machen und uns am Ende schließlich auch, weil wir dann nicht Excel-Tabellen durchsuchen müssen oder Rechnungsbelege durchsuchen müssen, sondern das Unternehmen uns diese Daten aufbereitet, was auch ermöglicht, und auch das ist ja sehr wichtig, dass auch der Wirtschaftsprüfer, der diesen Nachhaltigkeitsbericht am Ende ja prüft, weil es Teil des Jahresabschlusses ist, auch ermöglicht nachzuvollziehen, wo diese Informationen herkommen.
Ja, und wir erleben bei uns in den Transaktionen eigentlich relativ wenige Fragen zu diesen Nachhaltigkeitsthemen. Die sind vielleicht so ein bisschen versteckt, weil der Unternehmer oder der Käufer sich dann für gewisse Themen in dem Bereich Nachhaltigkeit interessiert. Aber oftmals gibt es keine konkrete Frageliste zu dem Thema. Was wir sehen, ist, dass eher größere Unternehmen, die kaufen, Beteiligungsgesellschaften, die kaufen, dass die schon nachhaltigkeitsgetrieben entsprechend sind. Bieten Sie auch die Bekleidung in der Due Diligence, in der Nachhaltigkeits-Due Diligence an?
Das ist auch einer unserer Schwerpunkte. Ich habe lange Jahre meiner bisherigen beruflichen Karriere im M&A-Bereich verbracht. Ich war zuletzt M&A-Leiter eines großen japanischen Unternehmens, kenne das Thema also über Jahre hinweg und verbinde meine Leidenschaft für Nachhaltigkeit mit meiner professionellen Erfahrung im Bereich M&A und biete damit mit unserer Gesellschaft auch das Thema ESG Due Diligence an. Also auch diesen Bereich begleiten wir bewusst, prüfen also die Informationen, die dort zur Verfügung gestellt werden, oder geben Impulse, wie das Thema ESG in einem Transaktionsprozess transparent, aber auch bewusst angesiedelt werden kann.
Und aus Ihrer Erfahrung, glauben Sie, dass in Zukunft Unternehmen, die nachhaltiger aufgestellt sind, einen höheren Kaufpreis erzielen?
Auf jeden Fall. Denn durch den Nachhaltigkeitsbericht, der ja ein auf viele Spezialgebiete ausgeweiteter Risk-Management-Bericht ist, der mir sicherstellt und der mir Fragen für die Zukunft beantwortet, kann ich viel besser als aus klassischen Strategie- oder Finance-Dokumenten ableiten, ob das Unternehmen, was ich denn da vor mir habe, mein Target für die Zukunft fit ist, aufgestellt ist und die richtigen Weichen jetzt schon gestellt hat. Denn die Weichen, die schon gestellt worden sind, muss ich nicht stellen. Und wenn ich sie nicht noch zusätzlich stellen muss, kostet es mich nicht noch zusätzlich Geld in der Zukunft, sondern ich übernehme etwas, was schon gut für die Zukunft aufgestellt ist. Und das hat 1:1 positive Auswirkungen auf die Kaufpreisbildung.
Aus Ihrer Erfahrung, kümmern sich eher größere Unternehmen um Nachhaltigkeitsthemen oder ist auch das 10-Mann, 20-Mann-Unternehmen dort gut aufgestellt? Meine Frage zielt so ein bisschen dahin, wir erleben es, dass aktuell käuferseitig mehr Beteiligungsgesellschaften unterwegs sind, mehr Strategen unterwegs sind, der MBI Der Existenzgründer, den nehmen wir kaum noch wahr. Trotzdem freue ich mich über jedes Unternehmen, was in der Familie weitergegeben wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass die kleinen Unternehmen da diese Themen noch nicht so ganz gut erkannt haben. Und das würde natürlich dafür sprechen, dass es besser ist, größere Unternehmensverbünde zu haben.
Große Unternehmen haben die Möglichkeit, aufgrund ihrer Größe und damit auch der Woman und Manpower, mit dem sie sich mit einem solchen Thema auseinandersetzen können, sich dem Thema strukturiert zu nähern. Weil ich das gleich bei Experten parken kann, die das entsprechend dann überall umsetzen und meinen Corporate-Bereich entsprechend aufgestellt habe. Bei kleineren, mittleren Unternehmen wird es eher gelebt, denn organisiert.
Okay.
Also auch da habe ich, und das ist die wesentliche Erkenntnis und das wesentliche oder wichtigste Versprechen, was ich vorher mache, bei Unternehmen, die wir beraten, ist, dass jedes Unternehmen schon nachhaltiger ist, als es denkt. Denn dadurch, dass ich ein Mapping beginne aufgrund der Nachhaltigkeitsziele, kann ich recht schnell erkennen, in welchem Bereich ich denn schon unterwegs bin. Denn es kann sein, dass ich zum Beispiel Werkzeugmaschinen herstelle, die besonders sorgsam mit Lebensmitteln umgehen. Dass ich dadurch Prozesse entwickelt habe, die eben bei meinen Kunden dafür sorgen, dass möglichst wenig Abfall anfällt und damit ressourcenschonend in jedem Bereich umgehen. Und das ist etwas, was ich aus der Motivation heraus, ein hervorragendes Produkt zu entwickeln, gemacht habe. Aber trotzdem zahle ich damit auch auf Nachhaltigkeit ein. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich Nachhaltigkeit nicht um der Nachhaltigkeit willen mache, sondern Nachhaltigkeit immer auch positive Auswirkungen auf meine langfristige Unternehmensstrategie, aber auch auf mein Umfeld haben. Die Trennung diesseits und jenseits des Werkstores war schon immer künstlich, denn wir alle, die wir in Unternehmen arbeiten, wohnen auch irgendwo und sind auch irgendwann, wie auch immer spät der Feierabend sein mag, aber irgendwann sind wir auch Menschen außerhalb des Unternehmens. Und das Thema Nachhaltigkeit schafft diese Transformation, mich ganzheitlich zu sehen, nicht nur als jemand, der tagsüber im Unternehmen ist und abends außerhalb des Unternehmens, sondern als ein Mensch, der in einem Gesamtgefüge verschiedene Rollen spielt und verschiedene Möglichkeiten des Einflusses auf die nachhaltige Entwicklung und Sicherung unserer Zukunft hat.
Das sind ganz interessante Aspekte, die Sie jetzt mitbringen. Das würde ja auch bedeuten, dass kleinere Unternehmen, die eigentlich sagen, naja, Nachhaltigkeit stört mich, kostet mich, will ich eigentlich gar nicht, wenn die tatsächlich mal einen Bericht abgeben würden, oder es muss ja jetzt keine Berichtspflicht entstehen, sondern sagen, ich sammle einfach meine Daten, lass die mal auswerten, dass die plötzlich ein Ergebnis bekommen, mit dem sie gar nicht gerechnet haben, und zwar in den positiven Aspekten.
Das ist ganz genau so. Das ist auch das, was wir erleben, weswegen wir auch freiwillige Nachhaltigkeitsberichte anbieten. Das heißt, die Standards, die wir in oder für Unternehmen erfüllen müssen, die gesetzlich nachhaltigkeitsberichtspflichtig sind, können wir auch auf die freiwillige Berichterstattung übertragen, haben da natürlich aber die Möglichkeit zu sagen, wir lassen vielleicht ein bisschen mehr weg und wir konzentrieren uns auf bestimmte Aspekte und müssen nicht die gesamte Bandbreite abdecken. Oder wenn wir die gesamte Bandbreite abdecken, machen wir das nur bis zu einer gewissen Tiefe, einfach um zu schauen, wo wir denn stehen. Auch dazu haben wir die Möglichkeit, die entsprechenden Daten zu erheben und dann zu sagen, schau mal, auch ich als Betrieb mit 10 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 2 Millionen, 3 Millionen, bin in der Lage, hier Einfluss auszuüben. Und ich kann Dinge verändern und ich kann mein Unternehmen so aufstellen, dass ich es getrost in die nächste Generation übergeben kann. Dass ich vielleicht sogar auch mich gar nicht mehr darum kümmern muss, ob ich denn in meiner Familie jemanden habe, der es übernimmt, sondern die Motivation meiner Mitarbeitenden, auch meiner Geschäftsführung, meiner Führungsriege so groß ist, dass ich vielleicht dort Nachfolger über die Zeit mit der entsprechenden Unterstützung vielleicht von außen, wenn es um die Finanzierung geht, dort meinen Nachwuchs für die nächsten Generationen selbst ausbilde. Und ich auf jeden Fall immer bei Aussagen über Nachhaltigkeit, die ich anhand von Daten belegen kann, eine bessere Ausgangssituation habe als all diejenigen, die immer nur behaupten, nachhaltig zu sein. Ich kann das aufgrund erhobener Daten, entsprechender Standards nachweisen und habe damit in vielen Bereichen einen Wettbewerbsvorteil. Denn auch wenn ich zum Beispiel Lieferant von größeren Unternehmen bin, die schon nachhaltigkeitsberichtspflichtig sind, ist es für die viel einfacher, meine erhobenen Daten und meinen Bericht zu übernehmen, als großartig erst in der Lieferkette herausfinden zu müssen, wie denn mein Teil, mein Beitrag für deren Nachhaltigkeitsstrategie ist. Ich schaffe also damit eine Schnittstelle, die es mir im Markt erleichtert, mit anderen zusammenzuarbeiten.
Ja, analog im Prinzip zur Finanzwelt. Ein gutes Berichtswesen gegenüber Banken bedeutet ja, dass ich mich mit den Finanzzahlen auseinandergesetzt habe, dass ich weiß, was angefordert wird, dass ich weiß, welche Hebel ich drehen muss, um einen guten Bericht abzugeben und dadurch natürlich auch Vorteile und Vertrauen gegenüber den Banken entsprechend gewinne. Und das im Bereich Nachhaltigkeit zu transportieren und meinen Lieferanten entsprechend diesen Bericht vorlegen zu können, beziehungsweise nicht den Lieferanten, sondern eher den Kunden vorlegen zu können, ist ja ein Marketingaspekt oder auch ein Vertriebsaspekt, ne, der positiv sich auswirken kann.
Auf jeden Fall. Es schafft Transparenz und nicht nur Transparenz von Dingen, die ich gerne möchte, sondern Transparenz von Dingen, die ich tue. Denn auch da trage ich ja nach außen, was Sie ja auch gesagt haben, dass ich mich mit den Themen strukturiert befasse und damit auch offen auseinandersetze, wo denn auch meine Herausforderungen sind. Denn das Thema, wie ich zum Beispiel mit den Auswirkungen des Klimawandels für mein Unternehmen umgehe, kann sehr vielfältig sein. Das kann meine Produktionsstandorte betreffen, aber es kann vielleicht sogar auch die Produkte betreffen, mit denen ich im Moment mein Geld verdiene oder die Services, mit denen ich im Moment mein Geld verdiene. Das sind also sehr existenzielle und damit auch natürlicherweise komplexe Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, aber mit denen ich mich als Unternehmerin oder Unternehmer sowieso auseinandersetzen würde. Denn ich möchte idealerweise nicht die Letzte oder der Letzte meiner Art sein, sondern möchte eben die Transformation in die Zukunft mit dem, was ich tue, idealerweise mitgestalten und nicht nur hinterherlaufen.
Ja. Noch ein Zitat von Ihrer Webseite. Ich glaube daran, dass wirtschaftlicher Erfolg ohne unbändigen und rücksichtslosen Wachstumswillen für Führungskräfte und Mitarbeitende erfüllend sein wird. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich vor allem das, was ich selber erlebt habe. Ich habe Projekte betreut im zweistelligen Milliardenbereich und habe mich natürlich auch anstecken lassen von der Euphorie, einen solchen großen Deal zu unterschreiben und irgendwann nach der Zustimmung der Kartellbehörden auch zu closen, also wirklich dann über die Bühne zu bringen. Das macht man ein, zwei Mal, dann wird auch das schon irgendwann zur Routine. Man merkt so ein bisschen selber, wenn man in den Spiegel schaut, dass man doch etwas schneller altert, als man als einem selber lieb ist. Man stellt sich dann aber auch die Frage aufgrund anderer Erlebnisse, die man hat, ob das denn tatsächlich das ist, was man ein Leben lang machen möchte und ob es denn wirklich für einen selbst so erfüllend ist. Und für mich war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, bei relativ kleinen Deals den Deal über das Closing hinaus bei der Integration zu begleiten. Und das war das erste Mal, dass ich für mich selber erkannt habe, dass all das, was wir vorher gemacht haben, so viel Arbeit das auch gewesen sein mag, Vorarbeiten für die eigentliche Wertschöpfung gewesen sind. Und wenn ich das in die Umsetzung meines Deals, in die Integration nicht mit aufnehme, dann muss ich sagen, kann ich mir das viele Geld auch sparen, weil wir auch häufig erlebt haben oder ich auch häufig erlebt habe, dass von den Versprechungen, wie viel Mehrwert eine solche Transaktion denn bringen soll, nach wenigen Jahren nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Das ist dann zu heißer Luft geworden, ist zu Goodwill geworden und wir alle wissen, dass aus Goodwill irgendwann Verluste werden. Und damit bezahlt man all diese Euphorie dann irgendwann in echtem Geld. Und ich habe gemerkt für mich selber, dass die Transformation all dieser Ideen und Gedanken und Entwicklungen über das Closing hinaus viel wertvoller und viel sinnstiftender ist, weil ich dann tatsächlich auch sehe, ob das, was wir uns überlegt haben, bei dieser Transaktion in die Tat umgesetzt werden kann und so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben. Und das ein schönes Beispiel einer Akquise, die ich in Japan begleiten durfte und auf diese Weise auch nach dem Closing 4 Monate in Japan verbracht habe, war der Grundstock für eine zukunftsweisende Technologie, die jetzt vor gerade mal 3 Jahren, also 10 Jahre, nachdem wir diese Transaktion durchgeführt haben, in einem von einem großen Medizintechnikhersteller, für den ich auch gearbeitet habe, in ein Produkt umgesetzt werden konnte und damit das erste seiner Art weltweit war. Und das war für mich viel erfüllender als all die großen Deals, die ich vorher gemacht habe. Und deswegen ist bei mir die Erkenntnis, auch eben jetzt durch meine Tätigkeit als Förster mitzunehmen, was ich selber gestalten kann, aber auch welche Impulse ich setzen kann. Dass es weniger um die kurzfristigen Erfolge geht, so schön die für mich selber sind, aber sie sind genauso schnell wieder verflogen. Und viel entscheidender ist, welchen Beitrag ich für langfristige Transformationsprozesse, langfristige Entwicklungen gesetzt habe. Und das geht in Unternehmen vielfach über den normalen Zyklus eines Management- oder Vorstandsvertrages hinaus. Die Organisation hat viel längere Entwicklungs- und Lebensdauern als die eigene Wirkungsspanne, die ich im Unternehmen habe. Und sich darauf zu konzentrieren und eher darauf zu konzentrieren, welche Impulse ich für die Zukunft geben kann, ohne vielleicht tatsächlich selbst noch zu erleben, was draus geworden ist, aber viel erfüllender ist, als nur kurzfristigen Erfolgen nachzujagen. Also um es mit Simon Sinek zu sagen, dass wir viel mehr spielen müssen, um das Spiel fortzusetzen, als spielen zu müssen, um das Spiel zu gewinnen. Denn was kommt nach dem Gewinn? Wenn es blöd läuft, ein Nichts für mein Unternehmen, weil ich das Unternehmen auf diese Weise bis an die Grenzen der Belastung und Belastungsfähigkeit geführt habe, viel schöner ist, dafür zu sorgen, dass mein Umfeld mit mir weiter noch über Generationen Geschäfte machen möchte.
Ich komme ja aus der Zahlenwelt, bin aber jedes Mal in jeder Transaktion zufriedener, wenn ein Käufer nicht die Finanzzahlen nach vorne stellt und sagt, hier, da ist noch was und da ist noch was und hier haben wir Chancen und Risiken, sondern wenn er sich um das Unternehmen kümmert, das Unternehmen sich anschaut, über die Prozesse spricht, über die Menschen, die im Unternehmen tätig sind, spricht. Und das ist im Prinzip genau das, was Sie sagen, nicht der kurzfristiger Erfolg, dass im nächsten Jahr schon wieder 10% mehr Gewinn erwirtschaftet werden, ist wichtig, sondern dass das Unternehmen langfristigen Bestand hat und damit sind wir auch wieder im Thema Nachhaltigkeit.
Das ist der wesentliche Kern von Nachhaltigkeit. Und damit ist es auch etwas, was Unternehmen über Generationen bereits gelebt haben. Also für die meisten oder für fast alle sollte es wenig überraschend sein. Das, was sich jetzt geändert hat, ist, dass die Struktur, in der man darüber berichten darf und berichten soll, weil das ja etwas Gutes ist, dass ich mein Unternehmen so aufgestellt habe, dass es morgen, übermorgen noch erlebt, egal ob ich dann noch im Unternehmen sein werde oder nicht. Das ist etwas Gutes. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, nicht nur darüber zu reden, sondern so darüber zu reden, dass andere sich auch durchaus mit mir vergleichen können und tatsächlich auch messen und sehen können, wie gut ich in diesem Bereich schon aufgestellt bin.
Ja, Nachhaltigkeit, ich würde mal sagen, anders gedacht. Ja, ganz, ganz neue Aspekte haben wir heute herausgearbeitet oder haben Sie herausgearbeitet, Herr Scheuren. Vielen Dank. Ein sehr interessanter Podcast. Und ja, ich wünsche Ihnen eine gute Woche.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und auch Ihnen eine gute Zeit.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.